Wenn ich merke, dass mein Team eigentlich nur aus wie Klone meiner selbst sind, dann muss ich mir auch als Unternehmer überlegen, bin ich wirklich richtig aufgestellt?
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Ricarda Mecklenburg, Gründerin von crowdconsult.ch und Präsidentin des Verbands Frauenunternehmen, spricht über die Tugend der Verantwortung, die Bedeutung von Diversität in einem Unternehmen und die Förderung von weiblichen Führungskräften. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers.
Ricarda Mecklenburg, in der neuen Ausgabe unseres Printmagazins Q schreiben Sie über die Tugend der Verantwortung. Verantwortung ist keine erdrückende Last, sondern sie lässt einen wachsen und aktiv das Leben gestalten. Warum drücken sich viele Menschen trotzdem vor der Verantwortung?
Also ich denke sicher, das Dümmste, was einem passieren kann, ist, wenn man es ausprobiert, Misserfolg hat und dann dafür abgestraft wird. Das ermutigt eigentlich einen in der Regel nicht, wieder sich auf eine verantwortungsvolle Position oder Aufgabe einzulassen. Da braucht man dann schon wieder ein bisschen Resilienz und ein bisschen auch innere Haltung oder Chuzpe zu sagen, okay, das weg und ich mach's nochmal. Das ist das eine. Das andere ist, dass ihnen vielleicht das auch nicht vorgelebt wird. Also ich denke, das Elternhaus ist eine ganz, ganz wichtige Basis, das Thema Verantwortung zu verinnerlichen und zu sagen, es ist keine Last, sondern es kann eine Lust sein. Mhm. Und dann denke ich auch noch, es ist irgendwie so ein inneres Feuer. Weil wenn man merkt, dass man wenn man Verantwortung übernimmt, seine Umgebung gestalten kann, beeinflussen kann, etwas bewirken kann, dann stärkt das einen. Und wenn einem dieses Feuer, diese Neugier, diese nicht so ganz innen drin ist, dann ist es schwieriger. Ja? Da muss man größere Hürden überwinden und zu sagen, oh, ich probiere es mal aus. Ja? Mhm. Also ich denke Elternhaus und natürlich ausprobieren und positives Feedback, auch wenn es daneben geht, ist die stärkste Motivation.
Sie schreiben in dem Text ja auch, dass Sie das Ihren Söhnen vorleben, Verantwortung zu übernehmen. Wie vermittelt man eine Tugend wie Verantwortung?
Meine Jungs sehen, was ich im Alltag mache, dass ich im Beruf eigentlich immer in einer Führungsposition bin und damit Verantwortung für Mitarbeitende habe. Als Unternehmerin genauso wiederum in meinen Projekten, in den Resultaten, die ich erwirtschafte. Das sehen sie sehr, sehr nah und sie sind auch in den Gesprächen immer dabei. Also von früh an wird auch am Tisch, habe ich mit dem Vater drüber gesprochen, der ja auch Unternehmer ist, dass man, was man macht, was man tut, dass das alles langfristige Auswirkungen hat, dass man das nicht ein kurzfristiges Handeln und eine Entscheidung, sondern etwas immer in der Regel etwas Langfristiges ist. Das ist das eine. Und das andere, dass man ihnen damit auch vermittelt, eben, wenn ihr Verantwortung übernehmt, könnt ihr sehr viel gestalten, könnt ihr sehr viel ausprobieren und könnt eigentlich damit das Optimum herausholen. Wenn man einfach so Mitläufer ist, wenn man so einfach sich so treiben lässt oder die ganze Zeit jemanden hat, der sagt, mach dies, mach jenes, mach das, dann ist eigentlich dieser Gestaltungsraum sehr viel kleiner. Und das haben sie einfach von früh auf schon mitbekommen in diesen ganzen Gesprächen, die am Tag, am Mittags-Abendtisch geführt werden, dann aber auch natürlich wirklich auch bei Projekten, bei Themen, wo wir sie mitgenommen haben oder wo ich sie heute auch noch mitnehme. Und dann sehen Sie auch, dass ich mich gesellschaftlich sehr stark engagiere im Verband Frauenunternehmen, im Zürcher Journalistenpreis und in der Kinderspitex und dass das eigentlich gut ist. Und so haben Sie das auch dann angefangen. Sie haben dann bei den Pfadfindern haben Sie losgelegt, wollten sofort auch Chefs werden, um dann eigentlich auch ganz aktiv diese Rolle auch einzunehmen und mit großem Erfolg, muss ich sagen. Also die beiden haben unterschiedliche Gruppen geleitet und das war also ein Riesenerfolg. Bei mir sah es zu Hause dann wie wahnsinnig aus, weil sie haben dann Vorbereitungen gemacht, so schon vorgebastelt für die Kleinen und dann standen überall Farbtöpfe und Schleifgeräte und Hämmer und Nägel und ein riesen Gemülle, aber sie hatten dann in der Pfadfindergruppe riesigen Erfolg, weil sie einfach viel mit ihnen gemacht haben. Und die Pfadfindergruppen sind gewachsen und gewachsen und gewachsen, weil das einfach auch tolle Gruppen waren. Und also da haben sie wieder viel, viel positiven Feedback bekommen, auch insbesondere dann von den Eltern, die dann gemerkt haben, wie glücklich ihre Kinder sind. Also und sie waren dann auch damals im Wallis, ich glaube vor 2 Jahren war das große Pfadfinderlager, waren sie dann auch mit den ganz Kleinen, mit den Wölflis, haben die gut hin und gut wieder zurückgebracht und das sind alles tolle Aufgaben und tolle Erlebnisse.
Jetzt ist es ja so, dass die künstliche Intelligenz uns immer mehr Aufgaben abnimmt. Sehen Sie da die Gefahr, dass die Bereitschaft zur Verantwortung schwächt, indem man sagt, ja, der Algorithmus, der macht das schon für mich?
Ah, okay. Also wir haben ja in dieser Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz auch einen ganz großen Schwerpunkt, wo es darum geht, die ganzen ethischen Aspekte abgeklärt werden müssen. Und da ist, finde ich, die Diskussion läuft in die richtige Richtung. Die Überlegungen sind da, man ist sensibel, man merkt, dass nicht ohne weiteres das ganze Spektrum unserer Gesellschaft in diesen AIs drin sind. Es liegt einfach beispielsweise daran, das sind ja Daten, mit denen sie trainiert werden. Und diese Daten sind in der Regel wiederum von Studenten. Und wenn in der ICT, in der IT im Studium fast nur junge Männer da sitzen und vielleicht auch noch mehrheitlich weiß und asiatisch da sitzen und mit diesen Daten von diesen jungen Männern wird die KI trainiert, dann müssen wir uns nicht wundern, dass etliche Menschen einfach außen vor stehen und nicht drin gespiegelt werden in der künstlichen Intelligenz. Und da ist man sensibel in der Zwischenzeit. Man weiß also, dass das gravierende Auswirkungen hat. Und da wird geschaut, dass man also diese Diversität abbildet. Wie weit das jetzt schon korrigiert ist, ich hoffe, es wird gemacht. Aber das sind alles diese Themen, wo es um diese ethischen Aspekte geht. Mhm. Zweitens ist auch immer wieder drin, und das sagen auch diejenigen, die sich viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, künstlich ja, aber nicht intelligent. Und deswegen haben wir die Pflicht, auch weiterhin da Verantwortung zu übernehmen, eben für die Daten, für die Inhalte. Also die künstliche Intelligenz ist kein Freipass, um sich dem zu entledigen. Natürlich ist es bequem, ja. Aber wenn ich möchte wissen, wer als allererstes dann Schuld auf eine künstliche Intelligenz schiebt, wenn irgendetwas in Bach abgeht, nicht funktioniert, falsch ist, ja, dann hat man sich eigentlich selber blamiert.
Mhm. Man kann die Verantwortung nicht auf die Maschine abschieben.
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist sehr billig. Also das ist eigentlich sehr peinlich auch.
Mhm. Sie haben erwähnt, Sie haben ein Unternehmen gegründet, CrowdConsul. Mhm. Erzählen Sie doch mal, was macht CrowdConsul?
Ich organisiere Crowdfundings für größere Beträge, wenn beispielsweise NGOs Geld suchen oder für Startups, die Geld suchen. Und das am besten auch noch so im Bereich der guten Taten, der Nachhaltigkeit. Ich bin zwar nicht ganz streng fokussiert, aber so ein bisschen so in diese Richtung schaue ich, dass wir da den Fokus drauf haben. Mir geht es dann darum, mit diesem Projekt möglichst die richtigen Zielgruppen zu erreichen, sodass wir das Geld zusammenbekommen. Zum einen, aber es geht auch um die Reichweite, die Wahrnehmung, weil häufig sind diese Startups, haben wir noch ein Kommunikationsproblem. Niemand kennt das Produkt, niemand kennt die Dienstleistung, niemand kennt die Geschichte. Und dann fängt man eigentlich damit an, dass man auch das Storytelling mit den Projektmachern aufsetzt. Häufig, wenn es Startups sind, sogar ganz wesentliche Teile vom Marketing, also Positionierung, Zielgruppe und Kommunikation nach außen, zum Teil auch die Pitch-Decks für die Startups, dann trainieren wir die. Und dann, das sind häufig Studenten, die kommen auch aus dem so technischen Ingenieurbereich, die haben dann auch gar nicht so viel Ahnung von Marketing. Und mit denen mache ich diesen ganzen Prozess und dann ziehen wir diese Kommunikation durch, um eben nicht nur das Geld einzusammeln, sondern auch das Produkt oder die Dienstleistung, die Business-Idee bekannter zu machen. Mhm. Das ist das Schöne an einem Crowdfunding, man macht eigentlich beides.
Wie sind Sie dazu gekommen? Warum sind Sie Unternehmerin geworden?
Mein Vater ist Unternehmer gewesen und ich habe immer gemerkt, eigentlich wollte ich immer Vorgesetzte werden. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Also hier insbesondere, als ich gemerkt habe, wie viel schrecklich miese Chefs ich hatte, dann war das immer für mich so das A und O. Und dann habe ich auch noch gemerkt, ja, die Chefs haben ja meistens auch noch mal, wenn ein Chef hat, wieder ein Chef. Und es wird dann immer mühsamer. Und diese Idee von der Selbstständigkeit, das ist einfach tief in mir drin. Ja, selber eine Idee zu haben, zu überlegen, wo ist der Markt, mit wem kann ich was machen, wie kann ich losgehen, wo finde ich meine, die wiederum, die genauso begeistert sind, wie ich dafür brenne. Und dieses Crowdfunding ist das eigentlich, wenn man so ein bisschen die Geschichte anschaut, ich bin ursprünglich Journalistin, Redaktorin gewesen, dann bin ich in diese habe ich auf die Verlagsseite gewechselt, also auf die kaufmännische Seite und dann noch in die Agenturseite. Und als ich dann Dozentin war, hatte ich jemanden, der seine Bachelorarbeit bei mir geschrieben hat. Das war 2014 und der kam mit diesem Plattform, mit einer Crowdfunding-Plattform. Und das kannte ich damals noch gar nicht. Ich war zwar schon in diesem Thema Social Media drin, aber eigentlich so, was das ist. Und dann hat er mir das erzählt und habe gesagt, ganz begeistert. Und da immer wieder Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ob ich nicht ihnen beim Fundraising helfen könnte, weil ich viele Kontakte habe, habe ich gesagt, ja, aber dann machen wir das aber mit dem Crowdfunding. Ich möchte das mal ausprobieren. Und da habe ich dann gemerkt, wie toll das ist, weil ich kann Geschichten erzählen, was ich gelernt habe, dann das ganze Kaufmännische und das Managen und das Motivieren, das Führen, das Organisieren, das liegt mir auch alles sehr gut und dann eigentlich noch mit neuen Medien, also eben in die digitale Welt, das war mir ganz wichtig. Und aus diesen drei Strängen habe ich dann diese Idee gebastelt, also gebastelt, meinen Businessplan gemacht. Mhm.
Warum wagen nicht mehr Frauen diesen Schritt?
Ja, manchmal könnte man jetzt die faule Ausrede benutzen und sagen, weil sie sich nicht trauen. Ja. Und vielleicht ist das auch sicher bei etlichen. Und manche haben überhaupt keine Lust da drauf. Und dann gibt es noch einen Teil, die es nicht wissen, wie. Mhm. Und dann fallen schon etliche weg. Und dann denke ich, dann braucht man einfach noch vielleicht manchmal auch die richtige Idee. Und vielleicht auch das richtige Timing. Es gibt einfach so Phasen, wo es leichter ist, selber zu gründen, vorwärts zu machen. Und vielleicht hat man dann noch, und das würde ich jetzt auch jeder Unternehmerin empfehlen, es nicht alleine zu machen, sondern sich noch einen Partnerin, Partner zu suchen, dass man sich auch so gegenseitig motiviert und auch ein Backup hat in den Gesprächen, in den Sorgen. Das merke ich bei den Studenten sehr, sehr gut, die so Business-Ideen haben und dann auch von der Universität, von den Unis gefördert werden. Die sind nie alleine. Die sind immer zu dritt, zu viert machen die das. Und dadurch haben sie einen ganz anderen Drive und auch einen anderen Durchhaltewillen. Mhm. Und das ist etwas Wichtiges, gerade wenn man unternehmerisch tätig wird, möglichst nicht alleine machen. Mhm.
Sie fördern ja auch Gründerinnen. Sie sind Präsidentin des Verbands Frauenunternehmen. Warum brauchen Unternehmerinnen einen eigenen Verband?
Der Verband wurde vor 25 Jahren gegründet, weil eben die Gründungsrate oder der Mut der Frauen, selber zu gründen, weit hinter der Dynamik der Männer ist. Also das nur zu verdeutlichen, die letzten Erhebungen, wie viel Selbstständige und wie sich sie aufzeichnen, sind von 2017. Es gibt nicht sehr viel, die aktuellsten Zahlen gibt es eigentlich nicht. Und da war es also so, dass ungefähr 13% der Bevölkerung sich selbstständig machen, selbstständige Unternehmer sind, Unternehmerinnen sind. Und davon waren noch keine 20% waren davon Frauen. Und das hat man jetzt angehoben, eben durch diese Motivation, auch dass man auch einen Fokus drauf setzt. Es gibt ja verschiedene Stiftungen und Organisationen, die auch, also neben dem Verband Frauenunternehmen, auch das weibliche Unternehmertum fördern, dass man diese anhebt. Und es ist tatsächlich so, also in der Zwischenzeit ist denn 2/3 sind Männer, 1/3 sind Frauen. Also wir haben die Rate verbessert. Und ich denke, das lenkt auch auf diese Tätigkeit von unserem Verband Frauenunternehmen, dass wir einfach Frauen auch stärken, fördern und motivieren, sich selbstständig zu machen. Und es ist so, das ist jetzt wiederum männliche und weibliche Kommunikation, mag jetzt vielleicht ein bisschen holzschnittartig wirken, aber es ist so, wenn eine Frau ein Problem hat und das mit einem Mann bespricht, dann kommt sofort eine Lösung. Ja, das musst du dann so machen, so und so und so. Und eigentlich in der Regel will sie gar nicht, so sollst du es machen, sondern sie möchte so eine Art Klagemauer haben, wo sie dann einfach mal so ihren Frust ablassen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel beim Verband Frauenunternehmen ist das mit dieser weiblichen Kommunikation da. Mhm. Wir treffen uns, wir sind regional organisiert, also in der ganzen Deutschschweiz gibt es regionale Treffpunkte über den ganzen Monat. Es sind verschiedene Veranstaltungen. Und dann gibt es noch überregionale Anlässe, die wir auch haben. Aber dort trifft man sich zum Lunch, bespricht Dinge. Vielleicht macht die eine oder andere eine Fortbildung, weil sie jetzt zum Beispiel etwas gelernt hat, gerade mit Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Gibt das ihren Kolleginnen weiter. Also so dieses Miteinander, das Vernetzen, das Austauschen, das Trösten, das Empowern, das ja, Inspirieren, das geht einfach miteinander in einer ganz anderen Ebene. Mhm. Und das spürt man, wenn man bei einem Anlass vom Verband Frauenunternehmen ist und wenn man da wie wohlwollend die Frauen miteinander umgehen, wie interessiert sie sind, wie sie aufeinander zugehen. Also es ist wirklich sehr, sehr niederschwellig. Man kommt sofort ins Gespräch, man wird sofort integriert. Und dass man dann aber auch eben die Möglichkeit hat, eben sich auszutauschen. Und das ist etwas, was halt ist als Unternehmerin, auch als Unternehmer genauso, man ist einsam. Weil man ist für sich allein verantwortlich, für das, was man macht, für die Mitarbeiter. Und das macht einsam. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann ein Netzwerk hat, wo man sich eben auch mal trösten lassen kann, im schlimmsten Fall.
Generell ist es ja so, dass Frauen seltener verantwortungsvolle Positionen in der Wirtschaft einnehmen. Also beispielsweise zeigt der jüngste Report des Personalvermittlers Guido Schilling, dass in den Geschäftsleitungen der größten Schweizer Firmen 20% Frauen sitzen, in den Verwaltungsräten sind es 31%. Mhm. Warum sind das nicht mehr?
Also man muss schon mal sagen, die Zahl hat sich ja verbessert.
Verbessert, ja. Ja,
also stimmt. Es ist ja nicht so, dass das also jetzt auf dem noch niedrigen Wert von vielen Jahren stagniert, sondern also in den Verwaltungsräten hat es sich sehr verbessert und in den Führungspositionen, da gibt es sicher noch Bedarf. Und ich denke, wenn so diese älteren weißen Männer dann langsam abtreten, die da immer noch so Vorbehalte haben, dann wird das noch besser. Und man muss natürlich fördern. Ja? Man kann nicht einfach dann jemanden, der mit 2-3 Jahren Berufserfahrung dann in der gleichen Führungsposition reinschieben, da verheizt man die Person. Und diesen Mittelbau hat man eigentlich nicht wirklich gut gefördert, sodass man jetzt im Grunde genommen in diesem Führungsbereich eigentlich noch immer noch so ein bisschen so eine Lücke hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, es gibt sehr, sehr, sehr viele Frauen, die sich, also wenn man in diese verschiedenen Netzwerke von Verwaltungsrat von Verwaltungsräten reingeht, da sieht man, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viele sehr qualifizierte Frauen gibt, die Interesse haben, die machen und tun und sich zur Verfügung stellen. Also wenn man will, findet man sie definitiv. Und ich denke auch, wenn man wirklich eine Frau als Führungsperson haben möchte, findet man sie.
Aber es ist nicht ganz leicht. Also viele Firmen suchen ja händeringend nach qualifizierten Frauen.
Ja, jetzt fragt man sich, wie viel lang haben die auch selber qualifiziert? Ja. Wie viel haben sie investiert in die Qualifikation von, von ja, Mittelmanagement und dann eben, dann, dass man dann auch wirklich Führungskräfte hat? Diese Frage müssen sie sich gefallen lassen, zum einen. Und zum anderen gibt es noch ein Problem bei Frauen, und zwar, dass sie in der Regel schneller gehen. Also die Haltbarkeit von einer CEO, die Zeit, die eine Frau in der Führungsposition bleibt, sind relativ kurz.
Mhm. Woran liegt das?
Das ist häufig so, dass bei Frauen dieses Thema der Sinnhaftigkeit ziemlich schnell aufschlägt. Und wo man dann einfach sagt, für was muss ich mir jetzt das antun, in dieser Struktur, in dieser toxischen Atmosphäre, mich mit Leuten herumschlagen, die ganze Zeit nur auf Konfrontation sind, die nur in Machtkämpfen sind, nur in der Selbstbeschäftigung sind. Ja? Mhm. Also Powerplay in Unternehmen, ein Riesenthema. Und da kommt bei Frauen einfach häufig ganz schnell so dieses Punkt, muss ich mir nicht antun, gehe ich. Brauche ich nicht. Weil es sind viele Frauen wollen einfach gerne ihre Arbeit machen. Die wollen nicht in diesem Wolfsrudel Rumgetue, wen man jetzt mal so ein bisschen anknabbern kann und mal gucken, ob man den wegkickt oder jenen. Das wollen die nicht. Mhm.
Aber könnte es nicht auch daran liegen, dass Frauen teilweise, weil es eben ein Mangel gibt, zu früh in Positionen kommen, für die sie vielleicht nicht qualifiziert werden und dann effektiv scheitern?
Das kann natürlich genauso sein, dass man, das ist dieses Peters-Prinzip eigentlich, ja, den man eigentlich eher den Männern nachsagt, dass sie zu früh in diese Aufgabe reinkommen. Vielleicht guckt man auch einfach zu kritisch, dass man einfach sagt, jetzt haben wir sie extra eingestellt und jetzt schafft sie es nicht. Ja. Vielleicht muss man einfach auch wirklich jedem auch die Zeit lassen, sich zu entwickeln und nicht zu meinen, zack, 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 jeder ist schon absolut parat. Wenn man wirklich den Leuten auch Zeit lässt, zu sagen, okay, ich arbeite mich da ein, ich erfasse das Ganze. Und wenn wiederum die Führungsperson ja auch merkt, dass man ihr Zeit lässt, dann geht sie auch in der Regel, ich rede jetzt in der Regel, ja, und auch wenn auch die Persönlichkeit ja da ist, beschäftigen sie sich ja auch dann langsam wachsen damit rein. Und das ist etwas, was ich überhaupt, da rede ich nicht nur für Frauen, sondern eigentlich auch für Männer, einfach mit mehr Ruhe und Gelassenheit auch Führungsaufgaben annehmen und somit diese Persönlichkeit auch reifen lassen. Deswegen ist so wichtig, eben zu fördern. Mhm. Ja, zu begleiten, zu schauen, dass die Pipeline an Nachwuchskräften stimmt. Mhm.
Wie könnte der Frauenanteil denn noch weiter erhöht werden in Schweizer Firmen?
Einfach, ich denke, die nächsten Generationen, wir werden schon auch mehr dabei sein, dieses Empowern, Rollenmodelle zu sehen, dass Führung und eigentlich auch eine Machtposition auch Spaß machen kann, dass das nicht nur Stress und negativ und vielleicht eben mit Machtkämpfen und mit Intrigen verbunden ist, sondern dass das auch tatsächlich sinnstiftend ist und gut tut, wenn man auch seine Aspekte von der weiblichen Führung reinbringt. Dass das Unternehmen davon profitiert, das weiß man aus Studien, ja, dass also diverse Teams enorm stark sind, besser als monothematisch ausgerichtete oder monothematisch besetzte Teams. Also das weiß man. Und wenn das wirklich umgesetzt wird, dann kommen auch immer mehr Frauen. Wenn ich alleine bin in einem Führungsteam als Frau, dann habe ich, so ist es mir früher gegangen. Ja. Ich war in der Regel eigentlich immer so die einzige oder vielleicht noch eine zweite, ja, da fühlt man sich nicht wohl. Da fühlt man sich einfach nicht integriert, da hat man das Gefühl, man hat so einen Exotenstatus. Und man ist dann auch die ganze Zeit immer am Abwägen, das Richtige zu sagen und da nicht irgendwelchen Klischees zu entsprechen. Also man hat die ganze Zeit eigentlich so ein künstliches Verhalten drauf. Mhm. Wenn das einfach normal ist, dass der Anteil zwischen Männern und Frauen 30%, 40%, 50% ist, ja, in dieses Verhältnis, dann ist das ein völlig anderes Miteinander und dann kommen auch mehr Frauen. Und ich denke, die nächste Generation wird da aktiver dabei sein.
Und das heißt, es braucht keine Frauenquote?
Wenn man es schneller haben möchte, wenn man es jetzt schneller haben müsste, dann braucht man ja jetzt eine Frauenquote. Ja.
Sind Sie da dafür?
Ja. Also jetzt für die Situation, die wir haben, ja.
Aber Sie sagen ja, es geht sowieso in diese Richtung.
Eben, aber wie gesagt, wenn man es beschleunigen möchte, dann geht das, muss man momentan ein bisschen Druck aufsetzen, aber den kann man in ein paar Jahren rausnehmen. Wie gesagt, es ist am Bewegen. Und wenn man jetzt wirklich in Bereichen ist, wo man merkt, da werden immer wieder Frauen einfach aussortiert, aus irgendeinem Grund, oder die Strukturen stimmen nicht, dann muss man vielleicht wirklich da mit so einer Quote arbeiten. Wobei ich, Quote finde ich auch so ein blödes Wort, es ist eher so eine innere Richtlinie. Ja, dass man sagt, das passt mir nicht so, wie das Team zusammengesetzt ist, wird jetzt bewusst dagegen gesteuert. Mhm. Das muss man nicht mit Quote machen, sondern einfach mit dem Bewusstsein, diese Zusammensetzung ist nicht gut. Das ist nicht, entspricht eigentlich nicht. Häufig auch zum Beispiel ein Produkt, was viel von Frauen gekauft wird. Wie kann das sein, dass das ganze Marketing, ganze Sales Team, alles von Männern dominiert wird? Wie kann es das sein? Wie können die sich vorstellen, was Frauen wollen und brauchen?
Aber wenn die Firmen gewinnorientiert sind, dann werden sie das ja von alleine merken. Da braucht es ja keinen staatlichen Druck.
Nö, staatlich denke ich auch gar nicht. Wie gesagt, es ist einfach so eine innere Haltung, dass man sagt, da muss ein anderes Verhältnis her. Und eigentlich so ist, wie es der Vernunft eigentlich auch eines Unternehmers oder einer Unternehmerin eigentlich der innere Kompass eigentlich auch sein sollte. Und wenn ich merke, und es gibt so viel Literatur, es gibt so viel Information darüber, wenn ich merke, dass mein Team eigentlich nur aus wie Klone meiner selbst sind, dann muss ich mir auch als Unternehmer überlegen, bin ich wirklich richtig aufgestellt? Bin ich wirklich richtig aufgestellt? Es ist natürlich bequemer, mit Klonen zu arbeiten, ja, dann weiß man immer so, wie es funktioniert und dann kann man so, und alles berechenbar. Aber ob das langfristig das Richtige ist, muss jede Unternehmerin und Unternehmer für sich entscheiden.
Sehr gut. Ricarda Mecklenburg, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.